die Einheit der Gemeinde oder Untertitel, es ist Zeit, den Reiseschmutz loszuwerden. Ich habe zwei Verse über diese Predigt gestellt. Der eine kommt aus Johannes 17. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. So betet Jesus zu seinem Vater, bevor er ans Kreuz geht. Und auch über die Predigtstellen möchte ich einen Vers, der ganz in der Nähe ist. Der kommt vom letzten Abendmahl, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Und als er beim Petrus landet, sagt er Petrus, nein, du sollst mir doch niemals die Füße waschen. Jesus erwidert, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Da rief Simon Petrus, dann wasch mir bitte auch die Hände und den Kopf, Herr, und nicht nur die Füße. Jesus erwidert, wer gebadet hat, der braucht sich ausgenommen der Füße nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Ihr seid alle rein, allerdings nicht jeder hier. 2 Wochen ist es erst her, da war der finale Umzug von Lotzens nach Kempten. Und als Matze und ich mit dem LKW runtergefahren sind nach Kempten, hinter uns ein vollgepackter LKW mit all den Sachen von Lotzens drin, da ist mir das nochmal so richtig klar geworden, dieser Umbruch. Die Brücken sind abgebrochen, die Schlüssel abgegeben, Lotzens sind unwiederbringlich weg, fangen einen neuen Lebensabschnitt an in Kempten. Und das Gleiche, weiß nicht, ob ihr euch das bewusst gemacht habt, das Gleiche gilt für unsere Gemeinde. Auch für uns beginnt ein neuer Abschnitt hier in der EFG. Wie geht's euch damit? Irgendwie habe ich nicht so wirklich beobachtet, dass das jetzt so beim Gemeindecafé unsere Gesprächsthemen prägt, dass wir miteinander teilen, was wir da für Gedanken haben, für Sorgen, auch für Hoffnungen und Träume und Wünsche, für Pläne. Vielleicht hat jemand schon gehört, was Gott vorhat. Wie geht's dir mit der neuen Situation? Was hat Gott vor? Ich persönlich weiß es nur von 2 oder 3 Leuten, wie es ihnen mit der Situation geht. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr das noch nicht getan habt, vielleicht habt ihr ja im Hauskreis ganz viel gesprochen, keine Ahnung, aber wenn ihr das noch nicht getan habt, dann kommt doch mal ins Gespräch miteinander darüber, denn das ist keine Kleinigkeit so am Rande. Auch für uns beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Gott hat was vor mit uns als Gemeinde. Ja, wir waren schon mal ohne Pastor. Und wir haben in den 1,5 Jahren damals ganz viel unsere Gaben entdeckt. Wir sind zusammengerutscht, zusammengewachsen. Wir haben ganz viel erlebt. Es war anstrengend, aber es war auch richtig gut. Und es war nicht das Gleiche wie diesmal. Inzwischen haben wir, ich sag's mal salopp, ein Haus an der Backe, das an allen Ecken mit ganz viel Arbeit aufwartet. Und wenn wir uns umschauen, gut, heute Morgen sind viele noch nicht da, dann sind unsere Reihen nicht wirklich größer geworden. Es gab Wechsel, Leute sind gekommen, geblieben, andere sind gegangen. Aber die Anzahl der Gemeindebesucher ist ungefähr gleich. Körperlich gesehen sind wir einfach mal 14 Jahre älter als beim letzten Mal. Wir sind zwar jünger, aber jünger geworden sind wir nicht. Also, wie geht's dir mit dem Gedanken, dass wir die Sachen wieder alleine stemmen sollen? Wer in den Wochen vor Lotzens Umzug mal mit Anke gesprochen hat, der hat ganz viel mitbekommen, wie sie mit leuchtenden Augen erzählt hat, wie Gott sich kümmert. Dinge, die sie nie selber hätten irgendwie planen und machen können, wie das alles so wie Puzzleteile an den Platz gefallen ist, wo es hingehört. Man konnte Zeuge sein, wie Gott nicht nur das Notwendigste geschenkt hat, sondern seine Segenstüten aufgemacht hat und sie versorgt wurden. Warum? Anke hat gesagt, sie haben ihre Hingabe an Jesus nochmal erneuert. Sie haben gesagt, Herr, wenn du willst, dann machen wir das alles, was du sagst, und dann sorg du für das, was nötig ist. Und im Losgehen geschahen dann die Wunder. Wisst ihr, Gott hat keine Lieblingskinder. So empfinde ich das, hat sich schon ganz arg gezeigt, dass auch wir aufbrechen und auf dem neuen Weg uns in Bewegung gesetzt haben. In den Monaten zuvor, ich möchte es einfach geschwind zusammenfassen, war der Andi Balltags da, der unsere Gemeinde ja schon richtig lang begleitet und ich empfinde ihn so ein bisschen wie so einen weißen Vater auch für unsere Gemeinde. Und er hat uns im Juli ermutigende Worte zugesprochen und gesagt, den Weg, den wir jetzt gehen, den kennen wir noch nicht. Wir sind ihn noch nie gegangen. Aber Gott kennt den Weg. Er geht voraus. Er ruft uns und mit ihm kommen wir ganz sicher ans Ziel. Matthias hat uns sozusagen als geistliche Hinterlassenschaft Josua 1, Vers 9 gebracht. Er hat uns aufgerufen, einen Schritt auf Gott zuzumachen. Jeder seinen nächsten Schritt. Seid mutig und entschlossen, heißt es in diesem Bibelvers. Das Fruchtbringen kam in der Predigt vor. Die Verbindung zu Jesus, dass wir Salz und Licht sind und sein sollen, dass Gott uns reinigen und gebrauchen möchte. Und letzte Woche kam dann die konkrete Einladung. Wer sagt zu Gott, hier bin ich, und steht ihm ohne Vorbehalte zur Verfügung und hört auf, Dinge aus seinem Leben zurückzuhalten. Hier vorne solltet ihr euren Namen auf das Plakat schreiben, wenn ihr das machen wollt. Wenn ihr zu Gott sagt, hier bin ich zu 100%. Während der Gottesdienst noch lief, ich habe nicht gelesen, sondern gezählt, standen 10 Namen da vorne. Und ich war geschwind echt traurig. Und ich dachte, ehrlich, Herr, bloß 10? Und dann habe ich gemerkt, wie Gott mir sagt, du Heike, ich habe mit 12 angefangen. Und jetzt guck an, wie sich die Welt verändert hat. Und schau mal, wie viel heute meine Kinder sind. Ich kann mit 10 Leuten richtig was reißen. Das hat mir im Gottesdienst eine andere Perspektive gegeben. Und nach dem Gottesdienst, als wir da hinten standen und gesprochen haben, fiel mein Blick zufällig nochmal auf dieses Flipchart und mir kamen wirklich die Tränen. Jetzt wieder, weil es voll war mit euren Namen. Gott hat gerufen und ihr habt geantwortet. Wir, du hast geantwortet. Ein neuer Abschnitt hat angefangen. Das Abenteuer hat begonnen, wie Gott mit uns weitergeht. Und Gott hat alles dazu, was er braucht, nämlich unser Herz. Wenn du letzte Woche noch nicht so weit warst, dass du deinen Namen dazu schreiben konntest, oder vielleicht warst du auch einfach nicht da, ich möchte die Seite nachher wieder hindrehen und dann kannst du es gerne nachholen. Wenn du sagst, Herr, hier bin ich, zu 100%, ich klammer nichts mehr aus. Und jetzt? So die Frage. Was sind die Schritte, die es zu tun gilt, wenn wir Gott jetzt unsere Herzen neu hingehalten haben? Mir liegt schon eine Weile was auf dem Herzen. Bei all den Predigten, die wir gehört haben, glaube ich, ist das jetzt wirklich der nächste Schritt. Wisst ihr, ich war noch nie so lange in der Gemeinde wie hier. Vor 19 Jahren sind der Matze und ich hier reingelaufen. Und wenn ich so rumgucke, dann sehe ich, ganz viele von euch waren damals schon da. Das finde ich der Hammer. Danke, dass du da bist. Danke für diese Treue. Danke, dass du wieder da bist oder immer noch. Danke, dass du trotzdem da bist. Danke, dass du neu da bist. Such aus, was auf dich zutrifft. Und in so vielen Jahren gibt es bei uns persönlich im Leben ganz viele Ups und Downs und auch natürlich in der Gemeinde als solches. Wir sind begeistert, Begeisterungen werden zur Routine. Es gibt Zeiten, in denen man die Hoffnung hochhält und voller Verheißungen ist. Und es gibt Zeiten, da schaut man eher so ein bisschen skeptisch in die Zukunft. Und vielleicht gibt es auch Zeiten, wo man am liebsten die Flucht ergreifen könnte. Ich zumindest habe all das durch. Und ich glaube, euch geht es nicht anders. Und ich denke immer wieder, in der Gemeinde treffen sich wirklich Menschen, die könnten unterschiedlicher nicht sein und die wären im normalen Leben vermutlich nicht miteinander unterwegs. Schaut euch einfach mal an, wie unterschiedlich wir sind, wie verschieden wir ticken und denken. Mit dem einen versteht man sich so gut, da könnte man sich vorstellen, in Urlaub zu fahren. Und bei einem anderen fragt man sich vielleicht, ob der eigentlich vom gleichen Planeten kommt wie man selber. Und dazwischen gibt es alle Abstufungen. Wir können auch wunderbar aneinander vorbeireden und gar nicht kapieren, was der andere meint. Ist doch so. Wir haben es vorher gesungen, Gott hat uns hier zusammengestellt, ganz bewusst. dass wir ihn verherrlichen, dass wir sein Reich bauen. Wir sind sein Leib, wie die Bibel sagt. Jeder von uns ist ein Teil davon. Und ja, ich kann mir schon gut vorstellen, wie das so ist in einem Leib mit lebendigen Gliedern. Dass der große Zeh und das Augenlid oder der Nasenflügel und der Ellenbogen nicht so wirklich viel einander abgewinnen können. Da ruft vielleicht der Ellenbogen schon mal pampig zum Auge rauf, hey, jetzt guck halt mal gescheit, ich habe mich schon wieder angehauen. Oder das eine Bein möchte laufen, das andere tanzt aber lieber. Ein Fuß braucht jetzt wirklich dringend mal eine Pause und der andere Fuß fühlt sich überhaupt nicht begabt voranzugehen. Der wartet lieber ab, weil er war ja noch nie da vorne und weiß nicht genau, wie es werden wird. Vielleicht hat sich das Knie Arthrose eingefangen und möchte jetzt lieber gern eine Krücke. Irgendwas von außen, das wirkt kompetenter und verlässlicher als dieser eigene Kram. Vielleicht streiten sich die Augen darüber, ob da vorne eigentlich ein Baum ist oder eine Schaukel. Und sie bemerken überhaupt nicht, dass beides da ist und zusammengehört. Sie aber verschiedene Blickwinkel haben. Das eine Ohr hört Hü, das andere Hott und beide sind sich völlig sicher. Die rechte Hand möchte vielleicht gar nicht mit der linken Hand zusammenarbeiten, weil die Finger von der so komisch anders aussehen. Ihr könnt es euch vorstellen. Eine herausfordernde Mischung. Und ich wette, dir ist schon längst durch den Kopf gegangen, mit wem du hier richtig was reißen kannst und wer dir eher ein riesengroßes Fragezeichen beschert oder wie so ein Dorn im Schuh ist. Herzlich willkommen. Wir sind der Leib der Baptistengemeinde Geislingen hier vor Ort. Wir gehören zusammen. Gott hat keinen Fehler gemacht. Er will es so. Und es wird uns und dieser Stadt zu einem riesigen Segen werden, wenn wir mitgehen und an seiner Hand bleiben. Da bin ich ganz arg sicher. Ich möchte euch einen Bibeltext vorlesen aus Epheser 4. Und ich lese ihn nach der Neuen Leben-Übersetzung. Ich weiß nicht, ob wir ihn auf Beamer haben, dann können wir es jetzt einblenden. Ich lese nicht alle Verse, die ist sehr, sehr lang, aber ich habe doch einige zusammengesucht. Seid freundlich und demütig. Seid geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Er, der herabkam, ist derselbe, der über alle Himmel hinaufstieg, damit er Herr über alles ist. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glauben zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist. Durch ihn, Christus, wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt. Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr ein neues Wesen annehmen. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, Großzüge geben. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr ein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit und Wut und Ärger, harten Worten und übler Nachrede sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ein langer Text, keine Angst, ich gehe nicht Vers für Vers durch. Aber als ich das gelesen habe, ist mir was klar geworden. Ihr Lieben, wir müssen aufräumen, hier unter uns. Und ich würde es am liebsten jetzt nicht von hier oben sagen, sondern mich mitten reinsetzen zu euch, denn ich habe meinen Teil auch dabei. Wir haben uns aneinander wundgerieben. Nicht jeder an jeden, nicht alle miteinander und auch nicht alle auf einmal. Hier gibt es ganz viele schöne funktionierende Beziehungen und ganz schöne gute Arbeitsfelder. Und trotzdem ist es so, dass wir ganz schön Sand im Getriebe haben. Ich habe euch ja zu Beginn den Text gelesen, wie Jesus zu Petrus sagt, dass er die Fußwaschung nötig hat. Und ich fand dieses Bild sehr schön. Es ist Reisedreck, der weg muss. Sonst hast du keinen Anteil an mir, sagt Jesus. Reisedreck entsteht, wenn man einfach unterwegs ist. Man muss sich deshalb nicht in Vorwürfen suhlen. Das möchte ich ganz bewusst hier hinstellen. Nur wenn wir den Schmutz nicht entfernen, wird es problematisch. Auf Dauer beschädigt er nämlich die Füße und sorgt nicht nur für schlechten Geruch, sondern vielleicht auch für Humpeln, Hinken, eine Infektion. Und Infektionen können gefährlich werden. Deshalb müssen wir uns das anschauen. Denn Gott hat ja Pläne für uns und wir wollen dabei sein. Also, einmal tief durchatmen und mal hingucken. In Vers 2 habe ich gelesen, seid freundlich und demütig und geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Und ich glaube, freundlich kriegen wir ganz gut hin. Wir sind ja die meisten von uns christlich erzogen und haben da viel Übung drin. Aber wie sieht's aus mit demütig? Vor ein paar Jahren gab es mal diese Jahreslosung, haltet euch nicht selbst für klug. Und ich habe damals schon gedacht, boah, das ist mal eine Jahreslosung, die lohnt sich, dass man sich die hinter die Ohren schreibt und es mal 365 Tage immer wieder durchkaut. Ich hatte keine Ahnung mehr, wo das steht und bin suchen gegangen. Und was soll ich sagen, da stand auch so ein Text. Ich lese ihn euch vor. Seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Und ist's möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. So viel an euch liegt, das heißt nichts anderes als was du kannst, das tu zu einer guten Beziehung. Mehr musst du nicht machen, aber das tu. Haltet euch nicht selbst für klug. Wobei, doof sind wir ja nicht, gell? Hier gibt es schon echte Käpsele in der Gemeinde, in unterschiedlichen Bereichen. Wir haben einen großen Erfahrungsschatz, wir wissen ganz viel, wir haben Gaben, wir sind Fachmänner und Fachfrauen in unseren Berufen. Es gibt kluge Köpfe in unserer Gemeinde, auch geistlich gesehen. Und wenn wir so überzeugt sind von unserem Denken, Handeln und Tun, und uns selbst für klug halten, dann kracht's mal ziemlich schnell und gründlich, vielleicht auch nachhaltig. Denn meistens sind die Themen, um die es geht, ja einfach auch Dauerthemen. Wir brauchen also auch eine neue Haltung zu uns selber, zu unserer eigenen Meinung, zu unserem Können. Wisst ihr, mir ist sehr sympathisch, dass im Epheserbrief steht, ertragt einander in Liebe. ja, wir sind einfach komplett verschieden und wir müssen jetzt auch nicht alle allerbeste Freunde werden, hier Friede, Freude, Eierkuchen drüber gießen und alles ist wunderbar. Wir dürfen verschiedener Meinung sein und wir lernen auch aneinander, wenn wir aneinander reiben. Aber die Grundhaltung, jemanden, der völlig anders tickt als man selber, in Liebe zu ertragen, kriegen wir alle hin. Denn schließlich wohnt Gott in mir und der liebt den anderen auch. Epheser 4, sündigt, also Vers 26, sorry, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Und Vers 31, befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und von übler Nachrede und jeder Art von Bosheit. Und wie? Was machen wir jetzt ganz konkret, wenn es eben dann doch nicht so gut läuft? Erstens haben wir gerade gehört, nimm dich mal selber nicht so wichtig. Wie gesagt, ich schließe mich ein. Halte dich nicht für so einen Checker oder eine Checkerin, für so unverzichtbar, dass du die Weisheit mit Löffeln hast. Und das macht es schon sehr viel leichter. Letztlich haben wir alle nur so eine leise Ahnung davon, was Gott hier eigentlich mit uns vorhat und was er durch uns tun möchte. Übt es vor Gott. Räum im Gebet vor Gott ein, da ist es völlig unpeinlich, dass du mit deiner Leidenschaft vielleicht auch übertreibst oder anderen wehtust. Ihm kannst du es sagen, denn er kennt dich sowieso und er liebt dich vollkommen. Zweitens, fang am besten jetzt sofort an, die Personen zu segnen, mit denen du Mühe hast, immer wieder. Immer, wenn sie dir in den Sinn kommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Gemeindefreizeit erinnert mit unserem Sprecher, der gesagt hat, sein Chef war so eine Person und Gott hat gesagt, er soll ihn segnen und er saß zu Hause und hat gesagt, ich segne ihn. Vielleicht ist das der Anfang. Tu's. Und drittens, vergib. Vergib, vergib, vergib. 70 mal, 7 mal, sagt Jesus. Und wehe, du nimmst einen Notizzettel und machst eine Strichliste. Wie gesagt, vielleicht vergibst du am Anfang mit zusammengebissenen Zähnen und merkst es überhaupt nicht, dass sich da was verändert. Aber ich bin sicher, Gott wird mit der Zeit etwas in dir und in dieser Beziehung verändern. Warum vergeben? Weil Gott dir viel mehr vergeben hat. Weil die andere Person dein Geschwister ist. Wir schauen zu Hause gerade Elementary und da gibt es zwei Brüder, die können sich überhaupt nicht ausstehen. Die werfen einander Sachen an den Kopf, wenn die zusammentreffen, geht's echt ab. Und in der einen Folge, in Staffel Weiß der Geier wo, da kommt raus, dass der eine Bruder für den anderen Bruder richtig was auf sich genommen hat. Und als das rauskommt, sagt der Bruder, der davon quasi den Nutzen hatte, warum um alles in der Welt hast du das getan? Das wäre doch mein Problem gewesen. Und die Antwort vom anderen in ganz schlichten und fast schon resigniert wirkenden Worten war, weil du mein Bruder bist. Das reicht schon. Die konnten sich nicht ausstehen. Aber das könnte unsere Haltung werden. Bete drum. Sieh im anderen deinen Bruder, deine Schwester. Sieh Jesus in ihm. Den Schmutz, heißt so schön, kann jeder im anderen sehen. Sei du derjenige, der den Diamanten findet. Gefühle füreinander brauchen wir da nicht. Wenn wir einander sympathisch sind, ist das richtig gut. Und es folgt auch oft, wenn wir uns auf den Weg machen. Aber wir brauchen es nicht. Wir können uns auch so auf den Weg machen. Das nennt man dann Gehorsam oder Heiligung. Das ist ein Wort, das man heute kaum noch verwendet. Wirf deinen Kopf voraus, denn das Herz wird folgen. Du kannst im Schwimmbad ausprobieren beim Köpfer. Ein paar Dinge noch. Epheser 4, Vers 29 steht, verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Weißt du, wenn du verletzt bist und jemand anderem dein Herz ausschüttest, weil du zornig und verletzt bist, ist es total in Ordnung. Aber wenn du schon bei Person 3 oder 5 angekommen bist, um die gleiche Geschichte zu erzählen, mit der gleichen wütenden Leidenschaft, dann hat es mit Herzausschütten nichts mehr zu tun. Das ist dann schlechte Rede. Das ist Sünde. Und wir wissen ja alle schon sehr genau, welche Leute unserer Seele und unserem Ego gut tun, wenn wir was loswerden wollen und wenn wir gerne gestreichelt werden wollen. Vers 26, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Zorn gibt's, den brauchen wir gar nicht loswerden. Der Umgang damit ist wichtig. Früher waren die Gespräche hier in der Gemeinde über irgendwelche Sachen, die nicht so laufen, eher leise, fanden eher im Privaten statt. Und was mir persönlich Riesenbauchschmerzen bereitet, ist, dass man manchmal sonntags hier durchlaufen kann, vor oder nach dem Gottesdienst und mitbekommt, wie sich Leute lautstark übereinander aufregen mit jemand anderem. Und man kann sich sogar ohne große Not dazugesellen und wird sofort informiert, wo der Hase langläuft. Die Geschichte wird nochmal von vorne erzählt. Und man ist herzlich willkommen im Geredeschuppen. Es ist nicht mal mehr peinlich. Und Leute, wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann können wir das mit unserem Haus hier bleiben lassen. Denn da liegt kein Segen drauf. So wächst unsere Gemeinde nicht. Lasst uns das verändern. Und ganz klar, wir müssen das üben. Auf jeden Fall, wir tappen in alte Fallen rein. Kein Problem, Gott hat damit kein Problem. Lasst uns einander helfen. Wenn jemand kommt und motzt, dann guck, dass du mit ihm die Kurve kriegst. Dann lad die Person ein, dafür zu beten, für das Problem. Vielleicht bist du sogar so mutig und sagst, sollen wir hingehen, damit wir es klären können? Ich helfe dir. 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott gar nicht lieben, den er nicht sieht. Matthäus 5, Vers 23. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder was gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe liegen und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfer deine Gabe. Im Epheser heißt es in Vers 7, jeder hat seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen. Und dann kommt der fünffältige Dienst. Und in Vers 16 steht dann nochmal, jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum ein, bei. Kennt ihr den Spruch, wenn man ein Hammer ist, dann ist die ganze Welt voller Nägel? Wir meinen oft, wenn uns was unter den Nägeln brennt, dann müssen das doch alle in der Gemeinde erkennen und so sehen und anpacken. Und dann gibt's Appelle. Ist doch völlig klar, was jetzt zu tun ist. Wir müssen alle unbedingt. Daran besteht gar kein Zweifel, denn Gott hat's mir gesagt. Da kommt ein Teil unserer Konflikte her. Es ist völlig klar, dass wir jetzt alle dies und jenes tun müssen. Ihr merkt schon, so völlig klar ist es gar nicht, sonst hätten wir nicht verschiedene Themen auf dem Tisch. Leute, verschiedene Körperteile haben verschiedene Aufgaben. Und alle werden gebraucht, damit der Körper funktioniert. Ja, für das Auge kann es am wichtigsten sein, alles zu sehen und zu erkennen. Aber die Hand, die soll bitte schön ergreifen, was gesehen wurde. Und der Fuß soll bitte den Körper mit der Hand dahin bringen, damit sie es ergreifen kann. Sie brauchen einander. Nur gucken, da passiert nichts. Es ist super, wenn dir eine Aufgabe am Herzen liegt und du Gottes Rede hörst. Wenn sie dir unter den Nägeln brennt, auch etwas, was hier angepackt läuft, was hier angepackt werden soll. Denn das hat der Herr dir geschenkt. Er hat zu dir geredet, zu dir. Und ziemlich sicher bist du damit auch nicht der Einzige. Denn wenn Gott eine Aufgabe verteilt, sagt das oft mehreren und wir haben ähnliche Gaben auch immer wieder. Aber das heißt nicht, dass alle das so sehen müssen und dass es jetzt für alle obere Priorität sein muss. Ich beobachte hier ganz viel Übertragung und Projektion und manchmal geschieht es vielleicht deshalb auch, weil man ganz schön Respekt hat vor der Aufgabe, die einem Gott gezeigt hat und sich denkt, wenn wir das alle anpacken, dann stehe ich nicht so an vorderster Front. Mose ging das übrigens auch so. Als Gott gesagt hat, geh, hat er auch angefangen zu diskutieren, wollte gern, dass das jemand anders macht. Vielen in der Bibel ging das so. Aber es hat einen guten Grund, wenn Gott dich aussucht und er weiß genau, wer du bist und wozu er dich schickt. Seien wir da barmherzig miteinander und stülpen einander nicht unsere Berufung über. Es gibt viele Aufgaben im Reich Gottes, viele Gaben, und sie werden alle gebraucht. Hör auf, vom anderen zu erwarten, was deine Aufgabe ist. Ein letztes, die Worte, es tut mir leid, sind Balsam für Wunden. Entschuldige bitte, vergib mir. Und dann halt anschließend keine große Rede, um dich nochmal zu erklären. Das habe ich von meinem Mann gelernt, ich erkläre auch gern, warum ich es eigentlich gar nicht so gemeint habe. Und mach damit das Entschuldigung kaputt. Und von der anderen Seite gedacht, wenn jemand kommt und dir die Hand reicht, dann geh sorgfältig damit um. Rasier nicht nochmal kurz und kahl und lass deine Wut da nochmal drüber laufen, denn das kostet den anderen Mühe, auf dich zu kommen. Halt keine großen Reden und bitte behaupte auch nicht abwinkend, dass alles nicht so schlimm war und schon längst vergeben, weil wir doch Christen sind. Das ist so eine christliche Lüge unter uns. Vielleicht auch, weil diese Gespräche peinlich sind und verletzlich machen und man sie schnell rumhaben möchte. Aber sie nimmt dem anderen die Möglichkeit, etwas mit dir in Ordnung zu bringen. Sei ehrlich. Wenn auch alles wehtut, dann kannst du auch sagen, danke, aber ich muss echt noch üben. Wir kriegen das zusammen hin. Das wäre ehrlich. Auch hier geht es um eine Entscheidung und nicht um Gefühle. Ein allerletztes, stimmt jetzt nicht aufeinander zu, sagt euch nicht Sachen wie, ich vergebe dir, dass du. Und dann kommt eine Geschichte, wovon der andere überhaupt gar nichts weiß, denn dann produzierst du ein Problem, das vorher erst nur in deinem Kopf war. Also, wir dürfen diese Sache auch nicht als heimliche Rache irgendwie benutzen, ja? Es gibt ganz viele Dinge, die können wir direkt mit Gott klären und dann sind sie in Ordnung, brauchen gar nicht weiter diskutiert werden, wir dürfen loslassen, frei werden und gut ist. Und wenn es offen gekracht hat, wird Gott zu dir sagen, geh hin und reich dem anderen die Hand. Und dann kannst du es tun. Dann sollst du es tun. Ein PS, wenn du heute Morgen hier total entsetzt sitzt und denkst, um Himmels Willen, von was redet die da oben überhaupt? Weil du überhaupt keine Not hast mit irgendjemand, ist es total in Ordnung. Freu dich drüber. Ich sagte bereits, hier gibt es sehr, sehr viele gut funktionierende, schöne Beziehungen und Arbeitsbereiche. Freu dich und sei glücklich. Du musst nicht in deinem Herzen bohren, was du jetzt in Ordnung bringen musst. Wenn da was ist, sagt dir das Gott. Aber du darfst beten für die, die Dinge miteinander in Ordnung bringen dürfen. Wir sind eine tolle Gemeinde, sonst wäre ich nicht seit 19 Jahren hier. Gott hat Pläne für uns. Er hat uns gerufen. In Josua 3, Vers 5 gebot Josua dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter uns tun. Amen.